Und das finde ich ja bei euch auch so geil. Ihr macht Sachen, die auf so eine spielerische Art und Weise funktionieren und habt unglaubliche Erfolge damit. Und das ist, glaube ich, auch so mit ein Schlüssel zum Erfolg, dass man nicht denkt, ich muss mich jetzt engagieren, sondern ich mache das gerne, es macht total Spaß. Und wenn man das vermitteln kann, dass vielleicht dann auch Leute, die über uns vielleicht ein Projekt kennenlernen, dann denken, ach ja, geil, das sieht total cool aus, da habe ich Bock, mich zu engagieren, dann ist das auch nochmal ein großer Teil dessen, warum wir das machen.
Viva la Social, der Podcast von Viva con Agua. Wir, Sophia und Micha, sprechen mit unseren Gästinnen alle zwei Wochen über soziales Engagement. Wie man am besten anfängt, welche Do's und Don'ts es gibt und warum es in der heutigen Zeit eigentlich so wichtig ist, sich zu engagieren. Außerdem geht's natürlich auch um Musik, Kunst, Sport und manchmal auch um Wasser.
Werbung! Oder wie ich sag, Brunnen bauen, denn alles, was wir hier erlösen mit diesem ganzen Podcast, ist ja Social Business, also kommt Viva con Agua zugute. Deswegen Werbung, aka Brunnen bauen. Wir freuen uns riesig, dass die Personio Foundation nicht nur von dieser Folge, sondern von der kompletten Staffel unser sozialer Partner ist, vom Viva la Social, dem Viva con Agua Podcast. Und vor allem freuen wir uns über deren Engagement. Denn sie engagieren sich sowohl für Bildung, was definitiv der Katalysator schlechthin ist für jegliche sozialen Transformationsprozesse in dieser Welt. Und zweitens für Climate Change, was sicherlich die größte Herausforderung ist, vor der die Menschheit gerade steht. Deswegen geht viel Liebe raus an die Personio Foundation.
Also, schön, dass ihr heute da seid. Wir fangen mal ganz soft an mit der Frage, woher ihr eigentlich Viva con Agua kennt.
Oh Gott, das ist so, wie wenn man irgendwie nach seinen ältesten Freunden gefragt wird. Ne? Also, wahrscheinlich haben wir uns in der Grundschule kennengelernt. Wie lange gibt es Viva con Agua denn?
2005 Idee, 2006 Gründung, Verein im September.
Genauer gesagt wurde Viva con Agua de St. Pauli e.V. am 28. September 2006 als gemeinnütziger Verein in Hamburg gegründet. Initialzündung zur Gründung war übrigens ein Trainingslager auf Kuba. Benjamin Adrian, der damals Fußballprofi war beim FC St. Pauli und schon damals auf der Suche nach einer Möglichkeit, sich sozial zu engagieren, wurde erstmals vor Ort in Kuba während seiner Trainingsreise mit dem Thema der Wasserknappheit konfrontiert. Er kam zurück nach Hamburg und startete sofort das Projekt gemeinsam mit der Welthungerhilfe. Und das Gute war, dass er im Umfeld des FC St. Paulis sehr schnell UnterstützerInnen fand. So entwickelte Benny und die Menschen um ihn herum gemeinsam den Verein stetig weiter. Und mittlerweile hat Viva con Agua rund 60 Projekte mit verschiedenen Partnerorganisationen in insgesamt 24 Ländern durchgeführt und trägt somit zur verbesserten Lebensbedingung für insgesamt 3,6 Millionen Menschen bei.
Okay, ja, guck mal, bei uns war 2002 Idee und 2005 kam das erste Album raus. Also relativ parallel. Seid ihr 2006 schon auf die Festivals gegangen und so?
Nee, 2008.
Also ich weiß auf jeden Fall, wann wir das erste Mal miteinander was gemacht haben. Wo wir euch kennen, weiß ich tatsächlich nicht mehr. Aber es war so, dass ich, kann man sich jetzt nicht mehr vorstellen, 2008 mal so ein Triathlon mitgemacht habe. So ein, in Anführungsstrichen, Promi-Triathlon. Und zwar bin ich gelaufen, Thomas Meckle ist Rad gefahren und Sandra Völker ist geschwommen.
Oh wow.
Und das wurde gesponsert von einem Traubenzuckerhersteller.
Dessen Name wir jetzt nicht
natürlich nennen. Natürlich nicht. Und das Geld habe ich euch gegeben.
Ah.
Und damals wart ihr noch im, eigentlich Wahnsinn, dass ihr da weg seid, im Brunnenbüro. Ja. Also in der Brunnenstraße in Hamburg.
Ja. Kleine große Brunnenstraße, 273A.
Ja. Ja. Und da haben wir angefangen, zusammen zu arbeiten, in Anführungsstrichen.
Stimmt, da bist du ins Büro gekommen, hast quasi einen
Geldkoffer auf den Tisch gelegt.
So war das. Genau.
Ich glaube, es waren auch, kann es sein, 5000 Euro?
Es war nicht so wenig.
Nee, also, wollte ich gerade sagen.
Es läuft gut im Traubenzuckergeschäft. Aber
also danach muss man auch sagen, auch haben alle drei aus dem Triathlon ihre sportliche Karriere beendet.
So ist das nämlich. Okay, aber heißt, ihr kennt Viva con Agua schon echt eine gute Weile. So.
Ja, sehr lange.
Vor allen Dingen wahrscheinlich jetzt mittlerweile viel auf Festivals dann Berührung gehabt mit Viva con Agua.
Ja, wir haben zigtausende Becher dann eingesammelt auf Festivals über die letzten 10, 15 Jahre. Da hatten wir eigentlich natürlich jedes Jahr immer mit euch Kontakt und allerlei Aktionen mitgemacht, ja.
Festivals und Viva con Agua. Viele von euch kennen Viva con Agua ja vielleicht sogar durch den Besuch auf Konzerten oder Festivals. Die Ursprungsidee entstand im kleinen Lüneburg, genauer gesagt auf dem Lunatic Festival. Das ist ein ganz kleines Non-Profit-Musikfestival, das jährlich auf dem Universitätscampus der Leuphana-Universität stattfindet und organisiert wird von einer Gruppe ehrenamtlicher Studentinnen. Schon 2006, da spendeten die Organisatorinnen des Lunatic Festivals jeweils 1 Euro pro verkauften Ticket an Viva con Agua. Im Jahr darauf hatte ein damaliger Kollege von Viva con Agua die Idee, den Fund, den die BesucherInnen für ihr Getränk Eingezahlten nicht zurückzuholen, sondern diesen an Viva Con Agua zu spenden. Und so wurde vor Ort auch der erste Viva Con Agua Infostand aufgebaut und die ersten Pfandbecher landeten in der sogenannten Pfandtonne, einer umfunktionierten Mülltonne. Und ab diesem Zeitpunkt lernten immer mehr Veranstalter Viva Con Agua kennen und supporteten uns. Und mittlerweile sind wir eigentlich somit auf den größten Festivals am Start, zum Beispiel auf dem Open Flair, auf dem Dogville, Hurricane oder Splash. Und Sommer für Sommer sammeln viele, viele Freiwillige viele Spenden für Trinkwasserprojekte und so konnten zum Beispiel in Äthiopien wirklich auch schon einige Brunnen finanziert werden. Richtig groß wäre die Idee vermutlich auch nie geworden, wenn uns nicht prominente UnterstützerInnen von Anfang an geholfen hätten. So haben zum Beispiel Bosse, Clouseau, Nura, Bela B. oder eben auch Revolverheld Ansagen gemacht auf den Festivalbühnen und Werbung gemacht für Viva Con Agua. Und auf eurer Webseite sieht man ja auch, dass ihr euch voll viel engagiert. Ich glaube, da sind unterschiedliche Partner auch aufgelistet. Ja. Wir wollen ja heute auch ein bisschen so über das Thema soziales Engagement sprechen. Und mich würde mal interessieren, was bei euch passieren muss, sodass ihr sagt, ey geil, das ist eine Sache, die wir gerne unterstützen. Da geben wir irgendwie Zeit rein oder was auch immer.
Also ich glaube, Viva Con Agua ist ein gutes Beispiel. Es hilft natürlich immer, wenn die Organisation vielleicht, deswegen war das bei uns wahrscheinlich auch so, wir waren eine kleine Band, ihr wart eine kleine Organisation. Man lernt dann auch die Typen, die das machen, persönlich kennen und weiß, die führen Gutes im Schilde, glaube ich bei Micha trotzdem immer noch heute. Und hat das Gefühl, okay, das ist effektiv, da kommt auch was an. Ne? Also ich meine, man kann sich jetzt für UNICEF engagieren, kann man machen, aber ich werde wahrscheinlich die CEOs von UNICEF in meinem Leben nie treffen. Wie denn auch so? Und man hat auch oft das Gefühl bei solchen Projekten, da ist schon genügend Aufmerksamkeit, da wird schon viel gemacht. Und ich glaube, wenn das so wächst und man eben persönlichen Kontakt hat, dann hat das für uns
total
mehr Bedeutung. Beim SOS Kinderdorf ist zum Beispiel in Hamburg auch ähnlich. Da kennen wir einfach jeden, der da arbeitet, jeden Verantwortlichen. Und wenn wir dann mit denen 10 Jahre arbeiten und da wird ein Familienzentrum mit aufgebaut, mit Musikunterricht und wir sind da immer aktiv beteiligt, fahren an Dulsberg, sind bei der Grundsteinlegung, beim Richtfest und bei der Eröffnung, dann weiß ich, okay, wir waren daran beteiligt und das Ding steht jetzt hier 200 Jahre.
Ja, also eigentlich eine große Organisation, aber das Projekt, für das wir uns da einsetzen, ist dann doch sehr klein und sehr persönlich. Und das war uns auch wichtig, dass wir verfolgen können, was passiert da eigentlich mit dem Geld, was wir zusammen mit unseren Fans da sammeln. Und deswegen haben wir uns damals für dieses Projekt entschieden.
Aber ist es dann auch manchmal so, dass ihr sozusagen in der Band irgendwie eine Idee habt oder sagt so, ey, das Projekt würde ich gerne unterstützen und ihr geht dann proaktiv auf die Organisation zu? Oder ist es eher andersrum, weil ihr natürlich einen gewissen Bekanntheitsgrad habt, dass von außen Organisationen an euch rantreten und sagen, ey, habt ihr nicht Bock, das zu unterstützen, dies zu machen, etc.?
Ja, beides ist theoretisch möglich, aber es ist natürlich so, dass wir mit Anfragen, blöd gesagt, überhäuft werden. Ja klar, ich glaube, das ist normal, ne? Wenn sich eine Organisation gründen, dann fragen die erstmal schneeballmäßig jeden an und gucken, was zurückkommt. Und wir müssen dann eben auch viele Sachen absagen, was natürlich traurig ist, aber eben auch nicht geht. Es ist ja irgendwann auch unglaubwürdig, wenn du auf deiner Homepage 40 Projekte stehen hast, dann fragt dich irgendwann jemand, ja, wann hast du denn das letzte Mal was mit UNICEF gemacht? Ja, also ich habe das irgendwie 2005 mal gepostet auf MySpace damals. deswegen versuchen wir uns eigentlich immer auf ein paar Projekte zu beschränken. Aber wenn wir was gut finden, dann kann das schon auch sein, dass wir da mal aktiv anfragen, oder?
Genau, es war so, glaube ich, dass wir bei irgendeiner Gala mal Menschen von WWF kennengelernt haben.
Stimmt.
Und da gesagt, wir wollen eigentlich mal gerne was miteinander machen. Und die sind dann aber nicht gekommen und haben gesagt, ja, das ist das Projekt, wollt ihr da mitmachen, sondern wir haben gemeinschaftlich überlegt, was wäre denn was gut zu uns passt, was unsere Fans vielleicht auch interessant finden. Und wir haben damals dann eine große Kampagne gegen die Vermüllung der Ozeane, gegen die Plastikvermüllung der Ozeane gemeinsam gemacht. Und habe ich ja eben schon mal gesagt, das ist uns schon wichtig, dass das nicht so random irgendwas ist, zu dem wir keinen Bezug haben.
Wenn du jetzt zurückgehst in so soziales Engagement, dann war der Triathlon wahrscheinlich, was bist du nochmal Fahrrad gefahren?
Ich bin gelaufen.
Gelaufen, das sind 10 Kilometer. Oder wie viel?
Hey, frag mich nicht.
Was ist mindestens, das? Nee, ich glaube.
Haben uns nicht letztens glaub, Leute erzählt?
Naja, ihr habt ja keine volle
Triathlon-Strecke,
ich glaube, sonst sind es irgendwie 100.
War weniger und es war wirklich auch ein bisschen frustrierend, weil es gab da noch so ein paar andere Teams und da sind so Wunderkinder mitgelaufen. So, da war eine damals 12-Jährige und die ist allen davon gelaufen. Es war wirklich, wirklich.
Und krass. Aber die macht das vielleicht jetzt auch beruflich.
Ja. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, was aus der geworden ist.
Aber ich kann mich an die erinnern, komisch. Die war nämlich auch bei Stern-TV, die ging ja so durch die Fernsehen, weil die einfach so unfassbar gut rennen konnte.
Okay, krass.
Trotzdem war es so, dass Thomas Merkle mir danach auf die Schulter geklopft hat. Ach, da bist du ja auch schon. Ja, gut, gut.
Ja, da bist du ja auch schon. Aber war das Härteste, was du so im Kite-Team, ich weiß, du hast ja auch für Vibor Knackbo Allstars immer mal Fußball gespielt, ja, und so weiter, aber ich würde schon sagen, so ein Triathlon ist wahrscheinlich körperlich ja schon auch anstrengend, ne? Also so, war das Härteste, was du gemacht hast, so im karitativen Bereich? Oder kannst du dich an was erinnern, was...
Ja, wahrscheinlich, körperlich war das wahrscheinlich das Härteste, ich weiß es nicht, aber es hat auch Spaß gemacht. Ich will jetzt nicht sagen, dass das irgendwie eine totale Überwindung war. Also, und das finde ich ja bei euch auch so geil. Ihr macht Sachen, die auf so eine spielerische Art und Weise funktionieren und habt unglaubliche Erfolge damit. Ja, und das ist, glaube ich, auch so mit ein Schlüssel zum Erfolg, dass man nicht denkt, ich muss mich jetzt engagieren, sondern ich mache das gerne, es macht total Spaß. Und wenn man das vermitteln kann, dass vielleicht dann auch Leute, die über uns vielleicht ein Projekt kennenlernen, dann denken, ach ja, geil, das sieht total cool aus, da habe ich Bock, mich zu engagieren, dann ist das auch nochmal ein großer Teil dessen, warum wir das machen.
Was Jakob da so schön beschreibt, bezeichnen wir bei Viva Con Agua als All-Profit-Gedanken. Während wir als Non-Profit-Organisation Projekte im Ausland umsetzen, sollen die Aktionen, die wir hier in Deutschland betreuen und umsetzen, das genaue Gegenteil sein. Jeder, der mitmacht, soll und darf Spaß haben und profitieren. All-Profit eben. Non-Profit bedeutet übrigens, dass wir als Organisation keine wirtschaftlichen Gewinnziele verfolgen. Im Gegensatz zu For-Profit-Organisationen. All-Profit bedeutet also, dass wir versuchen, mit freudvollem Aktivismus und kreativen Lösungen Projekte umzusetzen und Menschen auch einen Rahmen zu schaffen, innerhalb dessen sie sich bestmöglich einbringen können. Das kann zum Beispiel bei einer Schulaktion sein oder bei einem Streaming-Event. Das heißt, egal ob Lehrerin, Gamer, Unternehmensberaterin oder Coach, wir hoffen einfach, dass die Leute Bock haben auf ein Engagement und dass sie Spaß daran haben, sich mit ihren Talenten und Interessen einzubringen.
Wie ist es euch ergangen in der, also ich weiß nicht, ob ihr darüber reden wollt, aber ich meine, ihr hattet jetzt 2 Jahre mehr oder weniger Auftrittsverbot und jetzt geht's wieder los.
Ja, also war natürlich wie bei allen anderen auch bei uns irgendwie kompliziert und nicht einfach und die letzten 2 Jahre haben wir sehr viele Songs geschrieben und dann auch ein Album veröffentlicht. Ich meine, damit sind wir eben nicht auf Tour gegangen, das war der Unterschied zu den letzten 20 Jahren und haben dann alles gespielt, was an Konzerten irgendwie ging, Autokinos und Strandkorbkonzerte. Ist lustig bis skurril, aber ersetzt natürlich nicht so das klassische Tour- oder Festivalerlebnis. Aber ja klar, Corona hat natürlich echt alles sehr durcheinander gerüttelt.
Wow. Für euch ja wahrscheinlich auch, oder? Mit den Bechern, also wenn... Das sind ja unglaubliche Einnahmen jedes Jahr gewesen, wahrscheinlich, ja, ne?
Wie viel haben wir nochmal gemacht im Jahr, so durchschnittlich mit den Spenden?
1,1 Millionen oder so, nur Pfandbecher. Ja. Und ich meine, das war schon, das werde ich auf jeden Fall nie vergessen, weil uns halt im März 20 bewusst wurde oder so, ne? Ende März konnte man es absehen, es wird keine Touren geben, ja, es wird keine Festivals geben erstmal, dass die 1,1 Millionen fehlen.
Wahnsinn.
Als Organisation. Ja. Und da, deswegen, die Frage, die ich auch anschließend an das war, ist euch bewusst, wie wichtig ihr eigentlich für genau so soziale Organisationen seid? Also als Projektionsfläche, als Inspirationsfläche, als Connectfläche irgendwie. Weil ich meine, ohne Bands wie euch würde es Viva Con Agua gar nicht geben. Also wir wären gar nicht über Hamburg hinaus bekannt geworden. Wir wären nicht die Festivals, ne? Diese ganze Musik, die eigentlich so ein Saatgut ist. Ist euch das bewusst, wie wichtig ihr für soziale Initiativen seid?
Also ich meine, freuen uns natürlich, wenn ihr das sagt. Vielleicht ist das uns zum Teil bewusst, aber ja, ich meine, wir sind natürlich da ein kleiner Teil von einem Pool von sehr vielen Bands, Musikern, Künstlerinnen, mit denen ihr arbeitet. Aber es ist natürlich schön, ja klar. Aber es ist natürlich klar, dass jedes Projekt auch seine Multiplikatorinnen braucht. Und wenn wir das für euch sind, dann ist das natürlich schön.
Ich würde gerne noch mal eine Frage stellen zum Thema Spaß beim Engagement. Also wir bei Viva Con Agua versuchen ja eigentlich auch immer so, was du eben schon so schön gesagt hast, ne, dass Engagement irgendwie Bock macht und dass man nicht Leute irgendwie auf irgendwas draufpackt, worauf sie keine Lust haben. Also versuchen da irgendwie echt immer so Angebote zu schaffen, wo wir denken, das könnte den Leuten gefallen. Habt ihr mal Erfahrungen gemacht mit irgendwie, ihr bringt euch ein für eine Sache und aus irgendwelchen Gründen ist es hart gescheitert oder es hat keinen Spaß gebracht oder... Weil das finde ich eigentlich auch immer spannend, nochmal diese Seite des Engagements zu beleuchten. Es kann ja auch enorm kräftezehrend sein, anstrengend sein. Teilweise werden die Leute auch nicht gut bezahlt, die im Engagement irgendwie tätig sind.
Mhm. Ohne Namen zu nennen
natürlich. Ja, also so konkret ist uns da wahrscheinlich...
So konkret nicht. Es gibt natürlich Aktionen, wo man im Vorfeld denkt, ey, das wird riesig und dann verpufft das leider aus irgendwelchen Gründen, weil an irgendeiner Stelle dann vielleicht... das Social-Media-Team nicht richtig funktioniert und dann kriegt es keiner mit oder so. Das ist dann schade und frustrierend, vor allen Dingen für die Sache, aber
Ja, ich glaube, wir haben natürlich wahrscheinlich gerade am Anfang schon immer mal Projekte unterstützt und dann erst danach gemerkt, dass es Greenwashing ist. Also da muss man sich natürlich auch erstmal reinfinden. Und ja, aber mittlerweile kann man es, glaube ich, ganz gut abschätzen. Und wir lassen natürlich auch im Vorfeld, wenn Anfragen kommen von unserem Management, das immer erstmal überprüfen. Und Gott sei Dank gibt es ja in dem Punkt das Internet, dass man meistens ganz schnell rausfindet, das ist nichts.
Seitdem immer mehr Unternehmen versuchen, nachhaltiger zu wirtschaften und Nachhaltigkeitsthemen ja generell mehr in den Fokus rücken, hört man auch immer wieder vom Begriff des Greenwashings. Die meisten von euch werden ihn sicherlich auch kennen. Platt gesagt handelt es sich dabei um das Reinwaschen von vermeintlich nachhaltigem Handeln von Unternehmen. Jetzt stellt euch also mal ein Unternehmen vor, was ständig in der Werbung darüber spricht, wie nachhaltig sein Produkt ist, zum Beispiel ein Pullover. Ja, und bei genauerer Betrachtung und Prüfung des Pullovers fällt dann auf, so nachhaltig ist er eigentlich gar nicht. Es geht dem Unternehmen also vor allen Dingen darum, sich ein nachhaltiges, umweltfreundliches Image zu erarbeiten, anstatt wirklich Maßnahmen zu ergreifen, um den Pullover nachhaltig zu produzieren.
Aber so richtig toi 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 in die Scheiße gegriffen haben wir noch nicht, ne?
Nee, außer bei Goldeimer.
Bei Goldeimer. Oh ja, wow. Ja.
Sorry, der lag da.
Ich finde meinen Sohn immer unglaublich komisch, dass auf dem Klopapier kacken. Kacken, 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 kacken steht.
Findet er gut?
Ja, findet total gut.
Kommt
er
gut
besteht
an, ne?
Immer darauf, dass ich das Klopapier kaufe.
Finde ich gut. Ich, ja. Ich liebe deinen Sohn. Ich will ja für, also ich hoffe, das klappt jetzt toi toi toi. Ich nehme bestimmt irgendwas vorweg, was ich nicht machen sollte, aber dass wir ein Kinderklopapier machen.
Genau, ja, ernsthaft?
Ja, weil, cool. Weil ich es halt mega geil finde, eigentlich Kinder auch anders anzusprechen. Und, ja. Und so. Ich
steht da auch Kacken drauf?
Ja, wahrscheinlich. Da steht nur Kacken drauf. Nein, aber wahrscheinlich keine Erwachsener natürlich jemals, haha, da steht Kacken drauf. So, aber natürlich für ein Kind was ganz anderes und Kinder natürlich ganz anders funktionieren.
Sehr gut. Ich empfehle dazu das Buch Der Kakophant. Ist kein Scherz.
Gott. Ja? Ist nicht der, ich kenne den
der
Maulwurf.
Typ, nee, der Kakophant ist der Elefant, der eine Klorolle als Rüssel hat. Kakophant. Kannst du dir wieder, wir labern nämlich drüber, wieder Viva con Aqua Prinzip, liest der Kakophant und da kannst du dein Kinderklopapier von ableiten. Der regelt nämlich immer alles mit seinem Klorollenrüssel.
Du musst eine Koop machen mit dem Kakophant.
Ja, denke ich auch.
Mit dem Kakophant, vielleicht wird das...
Das ist ein Klassiker, gibt's ganz lange. Kenn ich von Marco Müller.
Marco Müller?
Schlagzeuger.
Ah. Auch geiler Name eigentlich. Schon fast ein Künstlername, ne?
Ja.
Marco Müller.
Wenn ihr nochmal überlegt, so in den letzten, also wie lange kennt ihr Viva con Aqua jetzt schon? 15 Jahre?
Knapp? Seit Gründung wahrscheinlich, ja.
Beobachtet ihr auch, dass irgendwie das Thema Engagement irgendwie nochmal einen anderen Stellenwert hat in der Gesellschaft? Oder, also ich finde es schon krass zu beobachten mittlerweile, dass fast jeder, der irgendwie einen Namen hat, entweder Reichweite nutzt oder Zeit oder Geld, um sich für eine gute Sache einzusetzen.
Ja, also ich glaube, es ist ein komplett anderes Bewusstsein als noch, sagen wir mal, in den 80er Jahren, als wir klein waren und unsere Eltern sind dann schon mal auf Demos marschiert und sind in den Bioladen gegangen. Aber natürlich hat sich die Welt mit all den Problematiken noch dramatischer weiterentwickelt und es betrifft uns jetzt akuter. Und auf einmal gibt es eben unter der jüngeren Generation einfach eine Fridays for Future-Bewegung. Wahnsinn, großartig. Ich meine, sowas wäre früher einfach null möglich gewesen. Auch ein positiver Auswuchs des Internets. Ne? Man kann sich zusammenschließen und einfach so eine weltweite Bewegung gründen. Und das ist natürlich richtig und konsequent, weil das, die Generation muss es am Ende ausbaden. Und deswegen habe ich schon das Gefühl, dass das politische, nachhaltige Bewusstsein ein ganz anderes ist als in unserer Kindheit. Ist natürlich gut und für viele habe ich auch das Gefühl, also ich meine, Unternehmen sehen Nachhaltigkeit halt auch als verpflichtend und trendy. So. Und im Endeffekt ist es mir auch manchmal egal, aus welchen Gründen es dann gemacht wird. Wenn dann große Firmen denken, wir müssen jetzt nachhaltig sein, sie tun es ja dann. So. Und das hilft natürlich. Also deswegen, ich glaube, du kannst nicht mehr sagen, als große Firma zum Beispiel, oh, das für Nachhaltigkeit ist mir echt alles total scheißegal. Da wissen die einfach, da verlieren sie die zukünftige Kundschaft. Und das ist natürlich eigentlich ein guter Trend.
Ich freue mich ganz besonders, dass Levi's Germany seine Rolle als Art Business Angel, als Art Early Supporter weiterhin treu bleibt, auch hier beim neuen Viva La Social Podcast für und von Viva Con Agua. Levi's Germany hat uns schon sehr oft quasi Starthilfe gegeben, ob bei der Millantor Gallery, so ein Stream for Water Projekt in dem Viva Alpaqua oder ebenfalls beim neuen Podcast-Format. Für mich ist es eine ganz besondere Form des Vertrauens, denn gerade am Anfang brauchen Ideen, Konzepte, Projekte viel Liebe und Energie. Daher großes Dankeschön an unseren langjährigen Supporter.
Da würde mich mal interessieren, gab es einen Moment, wo ihr für euch verstanden habt, dass ihr auch Unternehmer seid? Also weil eigentlich gibt es eine hohe Schnittstelle zwischen, wahrscheinlich ist es für eine Band, sich gar nicht zu engagieren, auch gar nicht mehr so leicht. Ne? Also das, was es gibt schon Bands wahrscheinlich auch, die gar nichts machen, vermutlich. Ja, ja. So.
Okay. Viele wahrscheinlich
schon. Kennst du ja, ja, auch mal, also, auch mal ein paar.
Kennst du
ein paar? Solo-Künstler etliche.
Okay. Ich nicht, also das klingt aber blöd, aber weil ich will natürlich nur mit Musikerinnen und Künstlern zu tun haben, die sich ja im Viva Con Aqua-Rahmen engagieren und so. Und sonst ist das ja...
Aber ist da jemand dabei, der es aus unternehmerischen Gründen macht, weil er denkt, er braucht das für seinen
Image? Jetzt keine Namen nennen.
Ja, nein, das ist
Zack,
ja,
schon sind Millionen Spenden weg.
Ja, genau. Nein, ja. Nein, aber das ist ja genau die, da, quasi auf das Thema, wo ich so ein bisschen hinaus will, ist ja, ab wann auch diese Entromantisierung eines Musikers oder Musikerin oder Künstlerin und so weiter entsteht und man versteht, ey, das ist auch mein Job, ich ernähre da, ich meine, manche Bands ernähren 50, 60, 100 Leute über ein Tourleben. So, wenn ihr auf Tour seid, dann habt ihr auch mehrere, also dann habt ihr eine große Travel-Crew dabei, die alle dann auch davon leben. So, das heißt, ihr dürft auch nicht jeden Scheiß machen, euch ist ja auch die Verantwortung bewusst sozusagen. Und auf der anderen Seite, wie bewusst ist euch auch, dass ihr auf irgendeiner Seite auch Unternehmer seid und unternehmische Entscheidungsprozesse habt sozusagen innerhalb eurer Band oder wie?
Ist voll klar. Also haben wir wahrscheinlich 2006 direkt gemerkt. Okay. Erstes Album ging ganz gut und dann sind wir auf Tour gegangen und haben irgendwie 2 Jahre pro Jahr 180 Konzerte gespielt und hatten auf einmal eine feste Crew. Und ich meine, wenn jemand 180 Tage im Jahr für dich arbeitet, dann macht der wenig andere Sachen, ne? Also waren wir sein Hauptarbeitgeber und davor waren wir in Jobs à la Pizza fahren und im Skateshop arbeiten, waren also auf Arbeitnehmerseite und waren auf einmal auf Arbeitgeberseite.
Ja, genau.
Und, da hast du natürlich ganz andere Themen und kriegst auf einmal so ein Verständnis für die andere Seite. Ich meine, du kennst das ja auch, ne? Und
es hat aber gedauert, finde ich, bei mir, dass ich verstanden habe, ey, ich bin auch Arbeitgeber.
Genau. Und, so. Und dass das natürlich auch per se überhaupt nichts Schlechtes ist, ne? Also wenn du, das ist ja was sehr Gutes, du schaffst Jobs und gibst Menschen die Möglichkeit einer Existenz. Ja. Und wenn du das fair und gut machst, ist das natürlich spitzenmäßig. Deswegen, das haben wir schon schnell verstanden. Und dann ist natürlich aber sofort auch ein anderer Druck auf dem Kessel. Dann ist nicht mehr so, ey, wir machen hier Musik, sondern ist natürlich auch... Wenn die Tour vorbei ist, fragt natürlich dann auch die Crew, ja, wann zieht ihr denn das nächste Mal los? Also müssen wir jetzt schon auch wissen. Und ist nächstes Jahr was geplant? Und du
war
schreibst
jetzt auch
dann
schon in der Pandemie natürlich auch total sichtbar, weil gerade die, wir konnten ein Album machen, Johannes hat es vorhin gesagt, aber unsere Crew lebt 100% von Events und es fanden kaum welche statt. Deswegen waren die auch sehr dankbar, dass wir zumindest Strandkorb, Picknick, Autokino und so weiter gemacht haben.
Und es war wahrscheinlich mehr oder weniger Nullsummenspiel, so mehr oder weniger, ne? Also das Crew wurde bezahlt und so und ihr konntet mal wieder spielen, aber da ist jetzt nichts hängen geblieben, groß. So.
Ja, genau. Ja. Also wir haben quasi die All-Hands-on-Deck-Veranstaltung, die es in Hamburg gibt, die haben wir in der Saison 2020
auf einfach Tour gemacht.
Auf Tour gemacht und zwar auf irgendwie 25 Konzerten. Wir hatten halt irgendwie einen Sommer mit Konzerten und fanden es schön und die Crew hat aber, wir haben die eben auch voll bezahlt 25 Mal und haben auch relativ großes, völlig übertriebenes Besteck mitgenommen, dass man auch viele Leute dabei hatte. Mhm. Aber es war halt eine schöne Zeit und die Leute sind uns natürlich auch dankbar dafür, dass wir sie dann eben auch ein bisschen übers Jahr gerettet haben. Ja.
Und wie teilt ihr euch da zum Beispiel als Band auf? Also gibt's Leute, die jetzt sagen, ey, ich kümmere mich ein bisschen mehr um HR, ich habe Kommunikation, also innerhalb von eurer 5-4-Kombo?
HR.
Boah, Mann, man merkt, dass du viel zu sehr mit Unternehmern
arbeitest. Also lange, ich meine, ich kenne PR und ich kenne auch
Human Resources.
VR, Virtual Reality. Ah, okay.
Personal. Man kann doch einfach Personal sagen, klingt das, so sexy,
sorry,
ne?
Entschuldigung.
Ja.
Sorry.
Humankapital, ekliges Wort.
Das ist ein richtiges. Und auch, also für mich auch ein ekliges, also nicht ekliges Feld. Ich finde es voll geil, wenn Leute das geil machen und sich um Personal kümmern und Menschen, die dort arbeiten und so weiter. Ich will das nicht machen. Bin ich da voll anstrengend für mich, also mich so Personalgespräche und so will ich nicht führen müssen, aber deswegen habe ich damit zum Beispiel gar nichts zu tun, ich habe mit Excel nichts zu tun, mit Finanzen nicht.
Das ist wahrscheinlich gut, dass du mit Finanzen nichts
zu tun hast.
Ganz lieber Con Aqua möchte dir nochmal danken, dass du nichts mit Finanzen zu tun hast.
Und auch wahrscheinlich, raus, dass ich nichts mit HR zu tun habe.
Wahrscheinlich auch.
Aber habt ihr euch da aufgeteilt?
Also ja, schon irgendwie. Also
wir haben schon auch noch ein Management, das viele Parts davon übernimmt, aber tatsächlich ist es so, dass die Rechnungen nochmal über meinen Tisch laufen.
So. Und er macht nämlich bei uns die Finanzen.
Und ich da nochmal drauf schaue. Also ich verhandle jetzt nicht jeden Kram natürlich, aber...
Du machst eine Art Controlling.
Genau. Ich sehe das dann, bevor die Rechnung bezahlt wird, sehe ich das dann nochmal.
Ja. Das macht zum Beispiel bei uns komplett Benny. Für alle Entitäten quasi.
Wow, ernsthaft?
So, ja.
Puff, komplett. Okay.
Wissen auch, glaube ich, wenig Leute, dass der eigentlich...
Dann sag's nicht.
Ja.
Ich bin mir auch nicht sicher, ob das stimmt.
Nein.
Könnt ihr ja nochmal klären, sonst müsst ihr den Part rausschneiden.
Nein, auf keinen Fall. Wir one take. Nein, also es stimmt auf einer Metaebene. Er macht natürlich nicht die Rechnung genauso, aber er guckt natürlich drüber und guckt, welche Entitäten in welchen Schieflagen sind. Ja. Natürlich wird das ihm vorbereitet, weil das kannst du bei 14 Entitäten, kannst du, wenn du das machst, dann machst du nichts anderes.
Ja, so, genau.
Aber
so
dieses,
ist es bei uns auch. Deswegen würde ich nie behaupten, ich mache das, sondern ich schaue noch mal drauf.
Ihm fallen dann schon mal Unregelmäßigkeiten auf. So, Moment, die Rechnung haben wir doch schon bezahlt. Oder das stimmt aber hier nicht mit der Mehrwertsteuer oder sowas.
Ja, es macht schon Sinn, dass ich das mache, aber...
Ja, Jakobsinn macht das.
Wie oft wurde der schon gebracht?
Sehr oft.
Und was machst du?
Nichts. Nee, ich mache die ÖA, die öffentliche Arbeit. Ja. Ich mache natürlich logischerweise am meisten Interviews.
Ja.
Und bin dadurch auch am meisten unterwegs. Und es ist ja meistens so, wenn du Radio oder Fernsehen machst oder so, die Leute sagen, ja, maximal 2 im Interview, Johannes plus 1 heißt es dann immer. Und dann so wie hier zum Beispiel. Und dann fährt man los und sowas. Deswegen mache ich nichts mit Zahlen. Jakob ist auch noch so ein bisschen unser Proberaum, wenn man das so sagen kann, Beauftragter. Also du weißt immer, welche Instrumente wo sind, was ich immer ganz faszinierend finde.
Ja, das liegt daran, dass, glaube ich, alle anderen da keinen Bock drauf haben.
GPS dann da rangeknallt. Ja.
Chris ist so der am meisten, also wenn wir eine Produktion selber machen, dann läuft das über Chris' Schreibtisch.
Aha.
Da laufen dann alle Sachen zusammen. Also Jakob nimmt Schlagzeug auf, schickt's hin, ich sing, schick's hin und so. Genau, also das gibt da schon eine Aufteilung. Nils ist so ein bisschen der, ich sag mal, der Internet-affinste, der ist am fittesten.
Ja.
Könnte wahrscheinlich sogar ein bisschen programmieren, ne?
Könnte er wohl.
Ja, ich nicht.
Wir haben Nils, Chris, die beiden Gitarristen und ich, wir haben wirklich vor der Band tatsächlich mal ein Semester Medieninformatik studiert. Und sind gnadenlos wirklich gescheitert. Nils war noch okay. Also dem würde ich das tatsächlich zutrauen, dass der so ein bisschen was hinkriegen würde.
Ich meine, so eine Bandgeschichte, wie ihr habt, wie viele Jahre sind es? 20?
20? Ja, es sind 20. 20. Ja. Dieses Jahr sind es 20,
ja. 20 Jahre, das ist ja schon wie eine Ehe, ne? Gab's mal so?
Klar. Also ich meine, es ist ja bei einer Band eben das Interessante, dass du eigentlich entsteht es aus einer Freundschaft heraus, ne? Das sind vier Typen, die machen da irgendwie haben Bock Musik zu machen. Ich meine, manche Jungs spielen zusammen Fußball so und auf einmal wirst du eine Firma, ne? Und dann musst du eine Gesellschaftsform finden und dann wird Geld verdient und dann muss man auf einmal gemeinschaftlich Steuern zahlen so. Und dann, das ist dann schon auch eine Kunst, dass du das alles immer noch so erhältst. Und wir kriegen das irgendwie ganz gut hin, sind immer alle privat noch befreundet und haben uns in den Anfangsjahren natürlich auch mal in die Haare gekriegt und mussten mal abstecken, wohin wollen wir eigentlich gehen und wer macht was und eben genau so. Aber ich sag mal, seit 17 Jahren ist es hochgradig entspannt, ne?
Ja. Gab's sowas bei euch auch? Ich meine, du kennst Benny ja wahrscheinlich auch schon seit, keine Ahnung.
Seit ich 13, 14 bin.
Ja, guck mal.
Wirklich, ne?
Auf jeden Fall. Und deswegen frage ich auch so, weil es natürlich auch was mit Organisationsentwicklung zu tun hat und dann natürlich, ne, wir haben teilweise zusammen gewohnt, wie über Conagua gemacht und befreundet.
Wahnsinn.
Und das kann natürlich schon mal, da kriegst du ja die Ebenen gar nicht klar irgendwann, ne? Also so, deswegen auch die, hätte mich interessiert, ob ihr euch da mal so eine Art Mediation oder, weißt du, so, also, ne, wenn man in der Analogie der Ehe bleibt, Paartherapie oder so, hat irgendwie einen schlechten Ruf. Ich kann es jedem nur raten, das mal zu machen.
Total, ich verstehe überhaupt nicht, also sowieso dieses Therapie-Ding.
Hat aber mittlerweile, glaube ich, gar nicht mehr so einen schlechten Ruf, oder?
Hat gar nicht mehr so einen schlechten Ruf. Hat gar keinen schlechten,
Ruf mehr. Wir haben oft so Mediationen ohne Mediator gemacht. Wir hatten früher, als wir uns so eingerufen mussten, haben wir uns einmal im Monat getroffen, alle Handys rausgeschmissen und haben einfach 3 Stunden nur über persönliche Themen gesprochen. Also jeder hat eine halbe Stunde Zeit zu erzählen, was ist eigentlich bei mir gerade los, was fand ich in den letzten 2 Monaten oder im letzten Monat gut, was hat mich eher gestört, wo würde ich mir wünschen, dass man das anders löst oder so. Und das war total gut, weil sich eigentlich nie irgendwie was aufgestaut hat mit, ja, was ich dir immer schon mal sagen wollte. Und das war eine gute Entscheidung.
Was würdet ihr rückblickend den, wie alt wart ihr dann da, 20? 20-jährigen Revolverhelden so als Tipp mitgeben? Oder so einer jungen
Band? Also erstmal kann man natürlich wahrscheinlich sagen, ey, entspannt euch ein bisschen
weil entspannter
es wird ganz gut laufen die nächsten 20 Jahre.
Ja. Okay, ja.
Und es ist schön, dass ihr so eine dicke Hose habt, aber halb so dick reicht auch.
Ja. Also die Energie war natürlich gut, so, aber es war teilweise einfach drüber.
Aber vielleicht braucht es das auch.
Wie meinst du drüber? Also könnt ihr das, weil ja, das ist
meine,
ein super spannender Punkt.
Man hat so die Hamburger, schmunzeln sieht. Diese Hamburger Digger-Attitüde und Fotos mit Sonnenbrillen und immer so dieses, so hier die Knarre, ich mache die Knarre nach vorne halten und so. Also das war schon sehr lustig, prollig. Wir kamen halt aus so Limp Bizkit, Age Blocks, wie hießen die nochmal, Entschuldigung, Linkin Park Zeiten. Da gab es halt nur maximale Prolligkeit. Ne? Und wir haben immer sehr nach Amerika geschielt und haben gedacht, okay, das ist echt cool.
That's us.
So müssen wir es auch machen. Und es war auf jeden Fall drastisch und hat sehr polarisiert. Vielleicht war das auch eine gute Entscheidung. Aber man kann natürlich auch durchaus drüber schmunzeln mittlerweile.
Das ist ein spannender Reflexionsprozess eigentlich, ne? Wenn man, also wenn du das mit der dicken Hose natürlich, ne, du brauchst ja auch wahrscheinlich ab und zu, um sowas aufzubauen und auf große Bühnen gehen und so weiter, ne, brauchst du ja auch manchmal so Eier, wie man jetzt sagt, und jetzt ist die Frage, gendert man es oder gendert man es?
Eierstöcke gehen auch.
Eierstöcke gehen auch, genau, wie der eine Typ Eierinnen, muss ich jetzt Eierinnen sagen? Wow. Sorry dafür.
Eierinnen?
Ja. Das ist doch immer, wenn die Leute es ad absurdum führen wollen, die Diskussion.
Ja, wenn sie sozusagen einen Mario Bart machen. Das steht ja jetzt so bei Wikipedia, glaube ich, mittlerweile.
Wirklich?
Nein, aber es wäre schön.
Einen Mario Bart machen, ja. als Analogie für...
Für alter weißer Mann, Umgang mit Gendern.
Wow.
Oder? Ja. Da ist er doch ganz weit vorne.
Würdet ihr euch als alte weiße Männer bezeichnen?
Also letztens oder kam ich immer mal wieder an den Punkt, da ich dachte, ah, die 80er waren so cool. Und ich meine, ey, so Filme und sowas wie Top Gun, gibt's nicht mehr. Alles so wie Pathos, Dirty Dancing. Für sowas würde es alles nicht mehr geben und die Musik, die da irgendwie erfunden wurde und Grunge in den 90ern und ich meine, hey, worüber reden wir? The Weeknd nimmt den Beat von Take On Me und macht einen Song draus und das ist ein okayer Song, aber es ist halt nicht Take On Me, sind wir doch mal ehrlich. Und da dachte ich wirklich so, okay, du redest gerade wirklich, wie früher war, alles besser. Also in dem Moment dachte ich, ich bin ein sehr, sehr alter weißer Mann. Vielleicht ist das normal, dass man das ab 40 ab und an mal denkt.
Ja, ja, genau. Wir beide haben uns neulich mal auf der Straße getroffen. Da war auch relativ schnell so das Thema Midlife-Crisis irgendwie kurz mal Thema, ne?
Nur weil ich mir das gefärbt
habe. Genau.
Ja, so Gedanken, die kommen schon mal irgendwie hoch. Aber vielleicht ist es wirklich normal.
Ja.
Aber also, ich hoffe, wir sind keine Klischee-alte weiße Männer.
Glaube ich nicht.
Also, wäre blöd.
Naja, dann würde man wirklich sagen, früher ist alles besser und ja, was wollen denn die ganzen jungen Leute?
Das ist ja Quatsch.
Also,
genau.
Ich meine, man lässt sich ja eher von jüngeren Generationen auch inspirieren. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, also Fridays for Future, bin ich fast neidisch drauf, dass wir das damals in den 90ern nicht auf die Reihe gekriegt haben. So, das ist halt großartig.
Was glaubt ihr denn, welche Themen, also es gibt ja zum Glück viele Themen, die jetzt viel Aufmerksamkeit bekommen und wo viele Initiativen gegründet werden und siehe Fridays for Future oder jetzt auch mit der Ukraine, was mega geil ist. Was glaubt ihr denn, was so Themen sind, die noch mehr eigentlich Aufmerksamkeit verdient hätten oder wo ihr sagt, ey, da hätten wir mal voll Bock, uns einzusetzen für oder da wird viel zu wenig drüber gesprochen, da gibt es zu wenig irgendwie Menschen, die sich einsetzen.
Es gibt natürlich unendlich viele Themen. Ich glaube, dass der Klimawandel, das wird das Riesenproblem unserer kommenden Generation sein. Ist es ja sowieso schon und es ist vielleicht durch die Pandemie ein bisschen in den Hintergrund geraten. Da muss meiner Meinung nach wieder ein bisschen mehr Druck drauf. Fridays for Future haben wir angesprochen, die sind da ja hinterher, aber entscheidend sind dann natürlich die PolitikerInnen, die da was machen müssen, weil, also, seien wir mal ehrlich, wir Einzelne können was machen, aber die großen Entscheidungen können wir nicht treffen.
Ja, ja, also ich gebe dir hundertprozentig recht. Es ist zwar das größte Thema, aber eigentlich sollten wir alle den ganzen Tag nur über den Klimawandel sprechen. Mhm. Auch wenn es vielleicht keinen Spaß macht. Und natürlich ist es auch völlig in Ordnung, irgendwie Spaß am Leben zu haben und eine gute Zeit zu haben. Aber das muss einfach unser Thema Nummer eins sein, weil es mit allen anderen Sachen zusammenhängt. So, also Ressourcen und Dürre in Afrika und sonst was. Also das geht einfach nicht. Wir müssen einfach den Klimawandel, ja, also kann ich nicht verstehen, ja, dass es immer noch um irgendwelche Gebiete geht und um irgendwie völligen Vollquatsch und Macho-Scheiß, anstatt irgendwie einfach zu sagen, ey, worüber reden wir? Wir gehen in ein paar hundert Jahren hier alle zusammen den Bach runter. Ist völlig egal, wer du bist, wer ich bin oder auch völlig egal, wem welches Scheißgebiet gehört. Ich meine, bist du bescheuert? Also das ist einfach Wahnsinn, wie das irgendwie übersehen wird seit 40 Jahren. Verrückt, oder?
Mic drop.
Wir haben sonst immer unsere Gäste gefragt, dass sie den Satz vervollständigen, die Welt wäre besser ohne. Das würde ich euch auch
bitten. Wie viel Zeit haben wir denn noch?
Alte weiße Männer. Also es ist tatsächlich so, dass wenn man sich anschaut, was auch aktuell gerade wieder in der Welt los ist, gestrige Männer einfach so viel Leid verursachen, dass man sich nur wünschen kann, dass das irgendwie anders wird. Dass mehr Frauen noch in Positionen kommen, wo sie mehr zu sagen haben, wo sie mehr beeinflussen können. Das kann man sich nur wünschen.
Dann habe ich eine Frage auch noch, und zwar zwei Fragen sogar einmal. Wenn die Welt besser wäre ohne alte weiße Männer, dann erstens, was können die alten weißen Männer machen? Also die wirklich alt weiß sind und genau das, wie können sie, oder ist einfach Hopfen und Malz verloren bei denen? Und zweite,
aussterben, ja, wahrscheinlich.
Alle umbringen.
Okay, erste Frage beantwortet. Also kannst du auch gerne nochmal, wenn du eine andere Antwort sonst hast. Zweite ist, was können wir machen, dass wir nicht da reinkommen? Und wie können wir uns quasi davor schützen? Ja.
Es ist ja eine Art des Loslassens so. Und ich glaube, es ist einfach es gibt diese alten hierarchischen Strukturen einfach nicht mehr, ne? So wie sie früher in großen Firmenkonstrukten einfach völlig allgegenwärtig waren. Und wenn sich Dinge verändern, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder du guckst dir das eben an und bist reflektiert und denkst, ja, es stimmt. Es ist ja eigentlich viel besser und viel einfacher so. Oder du bist einfach so festgelegt auf das, was du dein Leben lang gemacht hast, dass du vor jeglicher Art Veränderung so sehr Angst hast, dass du wie viele große Führer auf dieser Welt reagierst und alles unterdrückst, verteufelst oder dich drüber lustig machst. Und ich glaube, wenn du das nicht tust, sondern einfach wachsam bist und schaust, dass einfach sowieso der Weg das Ziel ist und man sich sein Leben lang verändert und sich auch die Welt verändert, dann hast du gute Chancen, kein alter weißer Mann zu werden. Und du kannst dir auch noch mit 50 die Haare färben. Ich finde es völlig okay.
Safe. Ich finde es gut.
Vielen Dank.
Ja, danke euch.
Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen aus dem Gespräch mit Revolverheld. Und ja, vielleicht habt ihr ja jetzt selber Lust, auf ein Konzert zu gehen, gemeinsam mit Viva Con Agua. Dann geht doch mal auf unsere Homepage, die heißt www.pool.vivaconagua.org und checkt aus, welche Konzerte bei euch in der Nähe stattfinden. Ihr könnt euch dann anmelden und bekommt eine Bestätigungsmail von uns und los geht's. Wir hören uns hier in 2 Wochen wieder. Bis dahin, macht es gut, eure Sophia und euer Micha.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.